bewegend in Auschwitz zu sein, das wahrzunehmen und wie man damit richtig umgeht, das ist immer noch so eine Frage, gerade wenn da ganz viele Touristenmassen auch durchgehen, mit vielen Bussen sich das anschauen. So wichtig es ist, sich das anzuschauen, so sehr fragwürdig wird es im gleichen Moment. Wir hatten sehr, Glück kann man nicht sagen, es war ja vorbereitet, aber ein sehr großes Vorrecht, mit einem Historiker durch dieses Gelände zu gehen, sowohl durch das Stammlager an einem Tag als auch dann durch Birkenau am anderen, das wahrzunehmen, einzelne Geschichten zu hören. Schuld und Sünde, wohin mit meiner Schuld? Im Großen wie im Kleinen. Verdrängt man's, tut man so, als ob es nie gewesen wäre, leugnet man's, sagt man, Auschwitz hat es nie gegeben oder die Menschen, die da vernichtet wurden, hat es nie gegeben. Es gibt ja viele Möglichkeiten, mit diesem und mit jenem umzugehen. Es gibt viele Lösungsansätze. In einem Buch steht, ein Volk, was eine so große wirtschaftliche Leistung bringt, hat das Recht, nicht mehr mit Auschwitz konfrontiert zu werden. Und da geschieht dann das Gute, was wir tun, die wirtschaftlichen, industriellen Leistungen unseres Volkes aufzurechnen gegen das, was an Schuld gewesen ist, kann man so mit Schuld umgehen, das Gute und das Schlechte, und dann muss es im Gleichgewicht sein. Und wenn es im Gleichgewicht ist, dann kann man es getrost vergessen. Wie geht man mit Schuld und Sünde um? Wie geht man mit dem um? Die ersten Christen, heute ist der erste Sonntag nach Trinitatis. Das heißt, ein Sonntag nach dem Trinitätsfest, nach dem, was die ersten Christen erlebt haben mit Kreuzestod, Auferstehung, Pfingsten, mit dem, was sie dort erlebt haben, Schlag auf Schlag, was Gott da getan hat, mussten sie ganz neu nachdenken über ihr Gottesbild, über ihr Verhältnis zu Gott, über das, was sie von Gott wussten. Die ersten Jünger mussten sich neu sortieren. Sie hatten mit Gott neue, atemberaubende Erfahrungen gemacht und es hat auch mit Schuld und Sünde zu tun, natürlich. Der alte Gott, den sie aus dem Alten Testament kannten, mit dem hatten sie neue Erfahrungen gemacht. Und während Matthäus in seinem Evangelium auflistet all die Dinge, die das Alte und Neue Testament verbinden. Also das heißt, das Neue ist ja noch nicht geschrieben. Also das heißt, die Erfahrung, die sie mit Jesus und der Erfüllung mit dem Heiligen Geist und all diesen Dingen gemacht haben, einen Schriftbeweis nach dem anderen zu vernetzen. Schaut doch mal, das ist im Alten Testament so vorhergesagt. Das Matthäus-Evangelium ist voll von Schriftbeweisen, dass der alte Gott, unser alter Gott, der israelische Gott, dass er das neu gemacht hat und dass wir manche Schriftstellen einfach überlesen haben, wenn er vom Messias redet oder wenn er von der Erfüllung des Geistes redet oder wenn er einen neuen Bund ankündigt. Lukas ist fasziniert davon und nimmt den Akzent ganz besonders wahr, dass dieser Jesus von Nazareth, der Messias der Israelis, der Juden, der Erlöser der ganzen Welt ist, der Heiden, aller Völker. Und auch das findet sich ansatzweise im Alten Testament, aber er ist fasziniert von diesem Akzent, den er durch Jesus Christus ganz neu wahrnimmt. Auch alle Heiden, auch alle Völker sind mit eingeladen, den Gott Israels anzubeten. Johannes ist begeistert vom Thema der Liebe Gottes. Im Evangelium des Johannes und in den drei Briefen Sie sind voll von diesem Thema der Liebe Gottes zu den Menschen. Gott ist nicht nur ein gestrenger Richter, der die Sünde heimsucht, der keine Sünde unter den Tisch kehrt, sondern aufsucht. Gott ist nicht nur ein gestrenger Richter, sondern er ist ein liebender Vater, der den guten Hirten der Schafe gesandt hat. Und das betont er in seinem Evangelium und schreibt es immer wieder. Der erste Teil des Predigttextes, Johannes 3, Vers 16, ein Vers, der das sehr, sehr in den Fokus hineinrückt. Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott hat diese Welt geliebt, hat mich geliebt, hat uns geliebt. Israel zuerst, aber dann eben auch alle anderen Völker. Und dieses Staunen über der Liebe Gottes findet sich in dem Predigttext, der heute eigentlich dran ist. Nach Trinitatis, also nach dem Pfingstfest und dem Feiern der Trinität, dem Wahrnehmen, dass Gott uns in seinem Sohn und in der Erfüllung durch den Geist Gottes nahe kommt, nachzudenken darüber, wer ist eigentlich dieser Gott, den wir da verherrlichen. Und wenn man unter dieser Überschrift den Text aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, liest, wird einem deutlich, was dem Johannes da wichtig ist. Ich versuche es mal so zügig wie möglich zu lesen, ab Vers 9 bis Vers 7 bis Vers 21. Liebe Freunde, wortwörtlich steht da Geliebte. Mir kommt dann dieses Wort Geliebte immer so ein wenig schwülstig vor. Wenn ich euch als Gemeinde mit Geliebte anspreche, wird mir etwas Seltsames, ungewöhnlich. Mir als Norddeutschem gefällt es überhaupt nicht. Aber das ist etwas, mit dem Johannes seine Gemeinden, die ihm anvertraut sind, neu konfrontieren möchte. Gott ist nicht nur ein Richter, der uns aburteilt, und er hat Recht, wenn er uns aburteilt, sondern er ist jemand, der uns liebt. Geliebte. Lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Fast eine wortwörtliche Wiederholung aus dem Johannesevangelium. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und er hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Geliebte. Weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns. Und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Wir erkennen, dass wir in ihm leben und er in uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Gott, der Vater, hat seinen Sohn als Retter in die Welt gesandt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir wissen jedenfalls ganz sicher, dass Gott uns liebt. Wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn die Liebe in uns ihr Ziel erreicht, dann werden wir am Tage des Gerichtes zuversichtlich sein, weil wir in dieser Welt so mit Gott verbunden sind, wie Christus es ist. Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer Angst hat und vor der Strafe Gottes zittert, bei dem hat die Liebe Gottes ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn nun einer behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder hasst, der lügt. Wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er Gott lieben, den er nie gesehen hat? Christus gab uns dieses Gebot, wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Ein Kapitel, das vierte Kapitel, voll mit diesem Thema, eigentlich das ganze Johannesevangelium und die ganzen Johannesbriefe. Das ist das Thema, was den Johannes fasziniert. Die Liebe Gottes. Allein in der Anrede und in den Anreden im vierten Kapitel kommt dieses Wort Geliebte dreimal vor. Das Wort Liebe alleine 27 Mal. Also ein Thema, was ihn fasziniert, Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die gibt, die sich selbst opfert, die sich hingibt, die zur Erlösung alles bereit ist, auf den Tisch zu legen. Er könnte dieses Thema noch in vielen anderen Versen ähnlichen Inhalts immer wieder neu formulieren. Man macht hier einfach nur einen Schnitt, weil es sonst zu viel würde. Ein Thema, was ihn fasziniert. Interessant ist, dass diese Vokabel Agape im damaligen Griechisch relativ unbekannt ist. Kommt kaum vor in der Literatur. Erst mit der Entstehung des Neuen Testamentes nehmen die Christen dieses Wort und füllen es mit dem Inhalt Christi. Eine Liebe, die bereit ist, sich aufzuopfern. Eros ist es nicht, also die Liebe zwischen Mann und Frau. Philia ist es nicht, das heißt eine kameradschaftliche Liebe, eine Freundschaft. Gott hat zu uns Freundschaft, ja, das ist richtig, aber er opfert sich. Er gibt für uns alles. Ein ganz neues Wort, ein ganz neuer Inhalt. Mit der Entstehung des Neuen Testamentes nehmen die Christen dieses relativ ungebräuchliche Wort und füllen es neu auf. Ein christliches Wort. Dieses Wort Agape wird seitdem mit dem Inhalt der Botschaft Jesu zutiefst verknüpft. Diese Liebe, die bereit ist, alles zu geben. Die aufopfernde Liebe, ein eigentlich christliches Wort. Interessanterweise in Vers 17 kommt das Thema Gericht mit hinein. Normalerweise würden wir sagen oder denken, entweder ist es jemand Richter, der mich richtet, oder ist es jemand, der mich liebt, und dann lässt er das mit dem Gericht, dann hat das mit Strafe nichts zu tun. Interessanterweise für Johannes gehört das unmittelbar zusammen, das Thema Gericht und das Thema Liebe. Der Schnittpunkt ist das Abendmahl, der Kreuzestod. Gott sendet seinen Sohn, damit er unsere Schuld trägt. Liebe heißt für Johannes, heißt für Gott eigentlich, nicht, dass er unsere Schuld unter den Teppich kehrt. Kennt ihr das bei Menschen? Ist es ja häufig auch so. Du bist eingeladen irgendwo oder lädst jemanden ein. Ihr sitzt am Kaffeetisch, ist eine schöne, wunderschöne Vase. Beim Aufstehen, auf Wiedersehen, man reicht die Hand, zack, die Vase ist kaputt. Oh, das tut mir aber leid, das macht nichts. Braucht ihr keine Sorgen, das ist. Wir sind so, dass wir dann die gute Atmosphäre beim Kaffeetrinken nicht unbedingt kaputt machen lassen. Wenn man sich vielleicht in ein, zwei Jahren über irgendeinem Thema mal zerstreitet, dann bekommt man diese Dinge wieder aufs Butterbrot geschmiert. Du hast mir ja damals, als ihr Kaffee. Wir waren jetzt bei eurem Geburtstag. Es kamen einige Leute auf die Idee, eine Wunderkerze anzuzünden. Das ist sehr schön, wunderbar, eine tolle Atmosphäre. Aber was passiert bei den Wunderkerzen? Das tropft runter, beziehungsweise die Tischdecken, Brandlöcher. Macht nichts. Aber wir sind als Menschen dann später, wenn wir uns streiten, so, dass wir sagen, ihr habt ja uns bei dieser Feier die ganze Tischdecke verbrannt. Ihr habt mir ja die wertvolle Vase zerstört. Ihr habt mir ja, und dann werden all diese Dinge aufs Butterbrot geschmiert, weil man meint, aus Liebe oder aus, es ist ja so eine schöne Atmosphäre, muss man das nicht ansprechen. Ja, komm, wir kehren der Liebe. Diese Liebe ist es nicht, die Sachen unter den Tisch kehrt. Und wo man vielleicht Angst haben muss, ups, wenn ich ihn wieder besuche, dann zeigt er mir vielleicht, guck mal, diese Scherbe, das war damals meine wertvolle Vase, die hatten wir damals bei unserem China-Urlaub und so weiter und so weiter. Wenn Schuld nicht angesprochen wird, wenn Schuld nicht gelöst wird, wenn Schuld für Schuld nicht bezahlt wird, muss man vielleicht immer wieder in dieser Gefahr, in diesem Gedanken sein, wann bekomme ich es aufs Butterbrot geschmiert? Hält er mir das nächste Mal bei meinem Besuch die Tischdecke vor? Guck mal, das sind noch deine Brandflecken von dem Geburtstag. War schön damals, aber schade, war eine teure Tischdecke. Deswegen gehört für Johannes Gericht und Liebe Gottes zusammen. Gerechtigkeit und Liebe Gottes gehört zusammen. Liebe heißt nicht unter den Tisch kehren, sondern für die Schuld, die ich aufgesummt habe, eine ewige Lösung zu schaffen. Gott hat eine Lösung erschaffen. Und zwar eine Lösung, die für die Ewigkeit reicht und in Ewigkeit gilt. Und Johannes hat dann recht, wenn er sagt, wenn diese Liebe mit dem Heiligen Geist in mein Herz hineingekommen ist, dann brauche ich vor Gott keine Angst mehr zu haben. Denn er ist nicht ein Gott, der aus irgendeiner netten Atmosphäre heraus sagt, ach ja, schon brauchst du nicht nachdenken oder so irgendwie, sondern der das sehr klar zum Thema bringt. Wir feiern als Christenheit, egal zu welcher Konfession man gehört, feiern wir das Abendmahl. Wir feiern das, dass unser Herr sich für uns geopfert hat. Er hat nicht so getan, als ob die Sünde, die wir auf uns geladen haben, irgendein Kavaliersdelikt ist. Da müssen wir nicht drüber reden oder so. Ja, wir kaufen uns eine neue Tischdecke. Sondern er macht es zum Thema. In jedem Gottesdienst oder in den Abendmahlsgottesdiensten wird das gefeiert. Gott macht meine Schuld zum Thema. Aber er bezahlt dafür selber. Es wird nicht unter den Tisch gekehrt, aber er legt die Kosten dafür, die Bezahlung dafür auf den Tisch. Das ist für die Israeliten der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, schon auch eine Herausforderung. Sie kommen aus dem Exil, 300 Jahre etwa, naja, so etwa. Sie sind wieder angesiedelt, bauen langsam Israel wieder auf. Diejenigen, die aus dem Exil kommen, das sind die Leute, die fromm sind. Ein zerstörtes Jerusalem wieder aufzubauen, das tut man nur, wenn man weiß, das ist die heilige Stadt, das heilige Land. Die Leute, die zurückkommen, haben verstanden, dass Gott sie aufgrund ihrer Schuld ins Exil gebracht hat. Jetzt hat uns Gott zurückgebracht, jetzt wollen wir dafür sorgen, dass Gott nie wieder Gelegenheit hat, Gericht an uns zu vollziehen. Unsere Schuld soll uns nie wieder aus dem heiligen Land treiben. Was war die Folge? Man baute um die 10 Gebote, um die Gebote insgesamt, einen Zaun um die Tora. Das heißt, man verschärfte alle Gebote im Alten Testament um 1, 2, 3 Schritte, damit man nur nicht die Gebote Gottes verletzt, damit Gott uns nie wieder aus dem Land heraustreiben muss. Was geschieht mit einem Glauben, der anfängt, nur noch in Geboten und Gesetzen zu existieren? Er wird hart. Er wird rechthaberisch, er wird hart sich selbst gegenüber und anderen gegenüber. Es ist immer ein Glaube, der Furcht hat. Sieht Gott diese Schuld, die ich gerade tue? Ist das Opfer, was ich dafür bringe, ausreichend? Dieser Glaube verzehntet Minze und Dill, das sagt Jesus ja zu den Pharisäern, ihr verzehntet Minze und Dill, das steht gar nicht im Wort Gottes. Schön, dass ihr das macht, aber eigentlich? Plötzlich wird das ganze Leben mit Geboten und Gesetzen eingeengt und bekommt und verliert seine Freiheit, bekommt eine Enge, eine Angst. Und dann dieser Predigttext, das, was Johannes sagt. So wie uns Gott in Jesus Christus entgegenkommt mit dieser Liebe, dass er selber die Schuld auf sich nimmt, da fällt doch alle Angst, alle Furcht vor Gott fällt ab. Selbst die Furcht, in Ewigkeit mit irgendeiner Sünde nochmal konfrontiert zu werden, fällt ab, weil er sagt, alles habe ich getragen. Das ganze Leben hat Jesus für uns gegeben. Nach 2000 Jahren Kirchengeschichte empfinden wir es wahrscheinlich nicht mehr so scharf wie die ersten Christen, die ja Juden waren, die aus dieser angstbesetzten gesetzlichen Glaubensherrschaft herauskommen. Wo man kein Blut essen darf, bestimmte Dinge nicht essen darf, das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen darf, das heißt getrennte Küchen haben muss, hoffentlich verunreinige ich nicht mit dem Löffel, wo ich Milch gegessen habe oder Käse, dann zum Fleisch essen. Ich stelle mir das schlimm vor, wenn man das ganze Leben einengen muss in solche und ähnliche Gebote. Und dann Gott, der in Liebe alles trägt und der mich in Ewigkeit dann auch nicht mehr konfrontiert mit dem, was ich an Schuld auf mich geladen habe, weil er alles mir abgenommen hat. Was für eine Befreiung. Johannes macht deutlich, dass das unmittelbar zu unserem Gott dazugehört. Die Weihnachtsgeschichte ist voll davon. Fürchte dich nicht. Immer wenn die Engel kommen, das erste Wort, was sie sagen, fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Bin ich gekommen, um euch Angst zu machen. Vor Gott brauchen wir keine Angst zu haben, der in der Lage ist, das Wort Agape zu füllen, der alles trägt und die Kosten selber bezahlt. Dass da die ersten Christen ihr Gottesbild neu sortieren mussten und erstmal überlegen mussten, sag mal, was ist da eigentlich durch Jesus neu geschehen? Da ist doch eigentlich alles neu. Ist der alte Gott, der Gott des Alten Testaments, wirklich der Gott, der in Jesus ist? Dass da Fragen sind, ob das ein und derselbe Gott sein kann, ist verständlich. Matthäus ist fasziniert davon, dass er das, was im Neuen Testament geschieht, im Alten Testament verheißen findet. Nur, dass es jetzt für alle Völker gilt, Lukas-Evangelium. Die ersten Christen mussten ihren Glauben völlig neu sortieren. Das Gottesbild musste völlig neu gestrickt werden. Und doch ist es der alte Gott. Doch ist es der Gott, den sie schon kannten. Aber er handelt völlig neu. Für Johannes wird deutlich, dass das gravierend neu ist. Jesus hat mich geliebt. Er bezeichnet sich in seinem Evangelium nicht als Johannes, sondern er bezeichnet sich als den Jünger, den Gott, den Jesus geliebt hat. Ist das nicht eine wunderschöne Beschreibung der eigenen Person? Ich bin derjenige, mein Name ist egal. Ich bin derjenige, den Gott geliebt hat, den er liebt. Was für ein seelsorgerliches Wort. Was für eine tiefe Geborgenheit eines Menschen, der weiß, er ist von Gott geliebt. Dieser Gott hat für mich alles gegeben. Wie sollte ich vor dem Angst haben? Er hat neben mir gesessen, er hat neben mir gegessen, er hat mich in seine Gedanken, in sein Vorhaben eingeweiht, er hat mir Dinge erklärt, ich konnte alles fragen. Dieser Jesus von Nazareth ist der gute Hirte, den der liebende Vater sendet. Es ist interessant, wenn man Paulus vergleicht mit Johannes. Paulus, noch sehr geprägt von der Prägung eines Pharisäers, von der Unruhe eines Pharisäers, viel tun zu müssen, fromme Taten, die ganze Welt erobern zu müssen. Und Johannes, der nachdenkt darüber, dass Gott alles getan hat. Ja, fromme Taten, das ist richtig, ja, aber das Eigentliche ist, dass er für mich alles getan hat. Er setzt mich frei. Er bemisst mich nicht nach der Menge dessen, was ich bewegen kann, was ich verändern kann, was ich neu machen kann, sondern er nimmt mich einfach erstmal an. Die Liebe Gottes. Wenn diese Liebe in mein Herz ausgegossen ist, hat's da kein Platz mehr für Angst. Angst vor Gott. Wenn Jesus sich für mich hat festnageln lassen, dann kann ich mein Glauben nicht mehr im Geheimen leben. Wenn Jesus sich öffentlich für mich hat festnageln lassen, sodass alle ihn sehen konnten und darüber stand seine Schuld. Jesus Nazareus Rex Judaiorum, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Dann kann ich meinen Glauben nicht vor den Menschen um mich herum geheim halten. Das geht nicht. Deswegen kommt hier im Predigttext zweimal dieses Wort vor, bekennen oder bezeugen. Martyrein auf der einen Seite und Homologeo auf der anderen Seite. Dann kann ich mich nicht mehr dafür drücken, zu sagen, ja, ich bin auch Christ. Wenn ich mir diesen Jesus anschaue, der so eindeutig sich auf meine Seite gestellt hat, sich hat festnageln lassen für mich, dann muss ich in seiner Gegenwart mich auch festmachen. Gehöre ich zu ihm oder nicht? Gehe ich rechts herum, gehe ich links herum? Dann, das passt nicht zu einer Beziehung zu dem, der sich öffentlich festnageln lässt, wenn ich so, mal Christ, mal nicht Christ, ja, ich gehe auch in die Kirche, mal nicht. Wenn er sich so eindeutig zu mir stellt, dann muss ich mich eindeutig zu ihm stellen, das ist doch klar. Martyrein, dann müssen wir ihn Martyrein tun. Und mit dem Wort hören wir schon, das kostet, Märtyrer zu sein. Wenn die IS kommt und fragt, bist du Christ oder Boko Haram oder wie sie alle heißen, die Christen bitte nach rechts, die anderen dürfen da bleiben. So ein wenig haben wir in Auschwitz das wahrgenommen, was es heißt, im Angesicht eines Maschinengewehrs nach rechts oder nach links gehen zu müssen. Eindeutig Position beziehen, ja, ich bin Christ und ich stehe dazu. Das gehört dazu. Das Letzte, Bruderliebe. Wenn wir erfüllt sind von dem Geist dieses Gottes, der uns liebt und alles für uns tut, wie kann ich den Komiker neben mir verachten? Er ist wirklich ein Komiker. Guck ihn dir doch an. Oder sie. Nicht? Mit dem hält man das doch keine 10 Stunden aus. Aber diese Idee, dieser Gedanke, wenn Jesus mich liebt und bevor ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, mich für ihn zu entscheiden, hat er sich schon für mich entschieden. Ein Faszinosum in der christlichen Theologie, die vorlaufende Gnade. Bevor ich mich bekennen kann zu ihm, hat er schon die Weichen zur Erlösung gestellt. Da hat er schon ein Ja zu mir gesprochen. Für uns allemal, die wir 2000 Jahre nach Jesus sind, aber auch für die Juden der damaligen Zeit. Gott hat sich entschieden, seinen Sohn zu senden. Und sie waren alle noch auf einer anderen Spur. Paulus hat das sehr persönlich mitgekriegt. Er hat in den ersten Jahren die Christen verfolgt, um dann festzustellen, dass er völlig auf einer verkehrten Spur ist. Bevor ich mich überhaupt bekennen kann, bekehren kann, hinwenden kann zu Christus, hat er schon für mich alles getan. Muss ich mit meinem Bruder an meiner Seite auch so umgehen? Ich habe mich gewundert bei der Vorbereitung, warum steht da nicht Nächstenliebe, liebet eure Feinde. Für Jesus in der Bergpredigt ist das ja so wichtig, die Feindesliebe, das Höchste. Ich habe mir gedacht, oh, der kennt aber Gemeinde gut. Feindesliebe, die Leute, die weit weg sind, die kann man wunderbar lieben. Nicht? Bleib bloß weg. Die Leute, die ich nicht kenne, da kann man sagen, ja, kein Problem, den liebe ich auch noch. Aber in der eigenen Gemeinde, Johannes hatte ja mehrere Gemeinden, die Leute der eigenen Gemeinde, die man wirklich kennt und wo man weiß, nicht, wie die Sünden mit Vornamen heißen, all diese Dinge. Dass er das hier so in den letzten Versen, Vers 20 und Vers 21, so sehr in den Vordergrund stellt, dass die Bruderliebe das Wichtigste ist. Der kennt Gemeinde gut. Das ist, glaube ich, eins der schwierigsten Dinge, denjenigen, den ich kenne, anzunehmen, zu lieben, zu akzeptieren, so wie er ist. Nicht erst so dann zu akzeptieren, wie er dann geworden ist, wie ich ihn gerne hätte. Ich liebe alle, aber sie müssen so werden, wie ich sie gerne haben würde. Aber das ist nicht gemeint. Jesus nimmt mich so, wie ich bin. Paulus staunt darüber, Römer 5, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, als wir alle noch Sünder waren. Als noch nicht einer auf dem Wege, noch nicht mal halb auf dem Wege war zu ihm, hat er sich schon entschieden, uns zu erlösen. Was für eine Tat. Der erste Sonntag nach Trinitatis, neu nachzudenken über das Bild, was Gott da macht, wie er sich uns offenbart. Es ist der alte Gott im Alten Testament, ja, aber eigentlich völlig neu. Es hat Veränderungen in der Gemeinde gegeben, hat Veränderungen in den ersten Christengemeinden gegeben. Sie konnten das Alte Testament verkündigen, aber ganz neu, in einer Art und Weise, wie sie es vorher nicht gedacht haben. Das Abendmahl greift zurück auf das Passa, natürlich, auf das Alte, auf die alte Erfahrung des Passamahls. Aber in dem Moment, wo Jesus sagt, dies ist mein Leib und dies ist mein Blut für euch, wird plötzlich eine ganz neue Feier daraus, eine ganz neue Sache. Altes und Neues Testament, nachzudenken über das, was Jesus an uns getan hat, das wollen wir jetzt miteinander beim Abendmahl feiern. Wir wollen ein Loblied miteinander singen und dann Abendmahl feiern.